Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Die Sternzeit heute mit Renato Schlegelmilch und ich geb's zu. Wir sprechen heute über ein unangenehmes Thema, das man am liebsten verdrängen oder ganz weit wegschieben würde. Der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, das Vernichtungslager Auschwitz. Über 1 Million Menschen sind in diesem Vernichtungslager umgekommen. Das ist aber doch so lange her, was hat das denn eigentlich mit mir zu tun? So hat auch die junge Reporterin Nadine Thielen gedacht, bis sie vergangenen Monat selbst das ehemalige Konzentrationslager besucht hat. Was sie erlebt hat und wem sie begegnet ist, das erzählt sie heute in unserer Klartext-Sternzeit, die Zeugin der Zeugen. Vorher gibt's aber gleich noch die Wochenschau und da geht's um ein ganz besonderes Buch.
Domradio Sternzeit. Wochenschau.
Ein Buch. 12 Jahre in der Mache, 3,5 Millionen Exemplare, fast 3000 Tonnen Papier und 800 LKWs. Alles das wird im Moment in Bewegung gesetzt für einen brandneuen Bestseller. Kein Twilight, kein Harry Potter, sondern das katholische Gotteslob. Das Gesang- und Gebetbuch ist in seiner jetzigen Form inzwischen fast 40 Jahre alt, höchste Zeit für eine neue Auflage. Und die ist jetzt in Arbeit und soll pünktlich zum Advent 2013 in den Kirchen ausliegen. Gottfried Bohl kennt die faszinierende Geschichte hinter diesem katholischen Bestseller.
Was wäre ein Gottesdienst ohne festlichen Gesang? Aber welche Lieder sollen es sein? 12 Jahre lang wurde am neuen Gotteslob gearbeitet. Jetzt hat der Andruck begonnen und bald sollen die Katholiken im ganzen deutschsprachigen Raum das neue Gebet- und Gesangbuch tatsächlich in Händen halten, verspricht der zuständige Bischof Friedhelm Hofmann.
Ich denke, dass mit dem Advent 2013 das Gotteslob in unseren Gemeinden vorliegen wird. Und wir sind jetzt schon dabei, die Gemeinden vorzubereiten, einzuführen, sodass der Schatz des Gotteslobes dann auch gehoben wird.
Das alte Gotteslob stammt aus dem Jahr 1975. Im Hauptteil sind jetzt etwa die Hälfte der 280 Lieder neu. Aber nicht nur diese Lieder sollen neue Akzente setzen, sondern auch Andachten oder Segensfeiern zu aktuellen Themen. Dazu ein Nachschlagewerk mit wichtigen kirchlichen Begriffen oder Tipps, wie man in der Familie heute Ostern, Weihnachten oder auch Erstkommunion und Taufe feiern kann.
Viele Menschen sollen dieses Gotteslob sich anschaffen. Sie sollen zu Hause auch still einmal hineinschauen. Es sind viele gute persönliche Gebete drin, die die Situation der Menschen von heute auffangen. Und ich wünschte mir, dass dieser Reichtum auch bei den entsprechenden Leuten ankommt.
Die Lieder wurden in knapp 200 Pfarrgemeinden vorher getestet. Dort ging es auch darum, welche Stücke in den letzten Jahren überhaupt noch gesungen wurden aus dem alten Gotteslob und welche nicht. Zwischendurch hieß es gebe Streit mit dem Vatikan über die Liedauswahl. Doch das war nicht so, betont Hofmann.
Nein, das gibt es nicht. Wir haben das also in großer Verantwortung der einzelnen Arbeitsgruppen gemacht. Es gab keine wirklichen Dissonanzen, sondern die Lieder, die rausgeflogen sind, sind auch in den Gemeinden nicht akzeptiert worden, sind nicht gesungen worden. Und insofern haben wir den Platz genutzt, um neues Liedgut hineinzunehmen.
Rund 3,5 Millionen Exemplare werden in der Erstauflage gedruckt. Dazu werden fast 3000 Tonnen dünnes Spezialpapier gebraucht. Der Hauptteil hat knapp 1000 Seiten, dazu kommen noch Bistumsanhänge mit etwa 300 Seiten. Ein echtes Mammutwerk, das endlich auf der Zielgeraden ist, freuen sich die Verantwortlichen.
Ich bin ganz begeistert. Ich hoffe, dass die Begeisterung auch auf die anderen Leute überspringt, sodass wir mit diesem Gotteslob auch einen Impuls in die liturgische Vielfalt der Gemeinden setzen.
Ja, und wer jetzt neugierig geworden ist, ab Advent kann jeder selber reingucken in das neue Gotteslob.
Ladies and Gentlemen, please give a big warm applause for Rose to Jazz.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Tja, so viel Bekanntes kam aus dieser Stadt noch nicht. Lohmer bei Siegburg bei Bonn. Eine kleine Stadt mit vielen Burgen am Rande des Bergischen Landes. Dort wohnt Jasmina Hunzinger. Ein Name, der uns hier in der Sternzeit in letzter Zeit wieder ziemlich häufig begegnet ist. Was daran liegt, dass Jasmina in der christlichen Musikszene eine überaus gefragte Sängerin ist. Schon immer gewesen, aber seit ihrem Erfolg in der Castingshow The Voice of Germany noch viel mehr. 4-mal konnte sie sich dort in der ersten Staffel live präsentieren. Dann war Schluss. Schluss, weil sich Nena für eine andere Kandidatin aus ihrem Team entschieden hatte. Trotzdem war diese Show der Auslöser dafür, es wieder solistisch zu probieren. Jasmina Hunsinger hatte schon 2002 und 2006 Soloalben rausgebracht, haderte aber immer wieder damit, dass ihre Figur keine gewöhnlichen Popstar-Maße erfüllt. Einzig der Erfolg von Adele hat ihr Zuversicht gegeben, dass es auch als vollschlanke Sängerin klappen kann im Popgeschäft. Und I Don't Give Up heißt dann deshalb auch passenderweise die neue Single von Jasmina Hunsinger, die seit Anfang des Monats draußen ist und bei myvideo.de inzwischen atemberaubende Klickzahlen produziert hat. Das Video spielt in der Manege des Bonner Weihnachtszirkus. Jasmina steht mit ihren feuerroten Haaren mitten im Lichtkegel, um sie herum alles dunkel, einzig eine Artistin schwingt sich immer wieder mit ihrem Reifen durch die Lüfte. Ein Song, der Phasen des Leides andeutet und an den Kampfgeist appelliert. Ein wiederkehrendes Motiv in den Songs von Jasmina Hunsinger. Ihr Glaube ist der Hauptgrund dafür, warum sie es immer wieder schafft, die Zuversicht über ihre Sorgen zu stellen und standhaft zu bleiben. Musikalisch pompös, mit einer Stimme, die nichts erschüttern kann. I Don't Give Up, die neue Single von Jasmina Hunsinger.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Domradio Sternzeit. Klartext.
Ja, in unserer Klartext-Sternzeit heute sprechen wir über ein ernstes Thema. Wenn man ehrlich ist, so ziemlich eines der schwierigsten Themen, mit denen man sich als Deutscher, auch als junger Deutscher, befassen muss. Der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, das Vernichtungslager Auschwitz. Wir alle haben uns schon mal damit befassen müssen. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Dort gibt es jedes Jahr eine große Gedenkveranstaltung am 27. Januar und mit dabei waren dieses Jahr einige deutsche Jugendliche, junge Journalisten, die sich mehrere Tage lang vor Ort mit diesem dunklen Kapitel der Geschichte auseinandergesetzt haben. Organisiert hat das Ganze das katholische Maximilian-Kolbe-Werk. Der katholische Priester Maximilian Kolbe ließ sein Leben im KZ Auschwitz für einen Familienvater und wird heute als Heiliger verehrt. Das Kolbe-Werk hält es gerade heute für besonders wichtig, die Erinnerung wachzuhalten.
Gedenktage haben eine Botschaft. Die Botschaft, dass Auschwitz auch uns heute sagen will, das, was hier geschehen ist, war real. Es ist nicht erfunden. Alles, was wir über Auschwitz wissen, was wir gehört haben, ist wahr. Und unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt.
Erinnern ist wichtig, findet Wolfgang Gerstner, Geschäftsführer des katholischen Maximilian-Kolbe-Werks. Vor allem das Erinnern an den Naziterror. Denn diejenigen, die ihn noch selbst erlebt haben, werden immer weniger.
Die Züge fahren nicht nach Russland.
Wohin fahren Sie?
Ein Vernichtungslager, Moses. Sie sagen, wenn ihr geduscht habt, werdet ihr eingeteilt zur Arbeit. Aber es kommt niemand wieder raus. Sie werden vergast.
So wie im Film Holocaust war es wirklich. Millionen Menschen wurden umgebracht in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Ein Stück Geschichte, das nie vergessen werden darf. Auch mit Blick auf das Zusammenleben heute.
Nach einer Umfrage weiß jeder fünfte junge Deutsche nicht, dass Auschwitz ein Vernichtungslager war. Aber es geht nicht nur um die Vermittlung von historischem Wissen, sondern es geht vor allem auch darum, junge Menschen zu schulen, was Werte angeht, was Demokratie angeht. Und dann kommen sie ganz schnell zu solchen Fragen, wie gehen wir mit Migranten in unserem Land um, wie gehen wir mit Minderheiten um.
Deshalb organisiert das katholische Hilfswerk jetzt seit genau 40 Jahren Begegnungen mit Zeitzeugen, an denen vor allem Jugendliche teilnehmen. Wer einmal mit war auf dem Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers, den lässt das nicht mehr so schnell los.
Diese Bilder sind in meinem Kopf und die Geschichten von Zeitzeugen. Es ist wirklich schwer, dafür Worte zu finden, weil das kann man eigentlich gar nicht ausdrücken, was einem da so durch den Kopf geistert.
Es ist bedrückend und es ist einfach unvorstellbar.
Gerade für uns ist es halt eine totale Chance, weil wir, sage ich mal, die letzte Generation sind, die diese Möglichkeit haben, weil in 10 Jahren wird da überhaupt keiner mehr da sein.
Umso wichtiger, dass die Opfer jetzt noch von ihren furchtbaren Erlebnissen erzählen. So wie die ehemaligen KZ-Häftlinge Henrik Mandelbaum, Galina Stutzinskaja und Josef Borsuk.
Man muss von dieser Sache sprechen. Die ganze Welt zu wissen, was war einmal unschuldige Leute, junge Menschen, Frauen, ist alles gegangen, die Gas kam.
Ich sehe es als meine Mission, jungen Leuten davon zu erzählen, was ich in Auschwitz erlebt habe. Sie sind unsere Zukunft. In ihren Händen liegt der Frieden. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass sie alles erfahren.
Und sie verstehen, was es war. Und wenn man versteht, was es war, kann man hoffen, es wird mehr niemals sein.
Junge Journalisten waren mit dem Maximilian-Kolbe-Werk in Auschwitz, ein Beitrag von Sabine Just und Gottfried Bohl. Was das für die Teilnehmer dieser Reise bedeutet hat und wie sie mit diesem doch extremen Erlebnis umgehen, das erfahren wir nach den Nachrichten. Dann haben wir nämlich eine junge Reporterin zu Gast, die mit war im Vernichtungslager Auschwitz.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Es gehört zu den schlimmsten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte. Der Zweite Weltkrieg, der Holocaust und insbesondere das Vernichtungslager Auschwitz. Zwischen 1940 und 1945 sind hier über 1 Million Menschen teils auf grausamste Art und Weise ermordet worden. Das Wissen über Auschwitz und den Holocaust ist seitdem eine Selbstverständlichkeit für die Deutschen. So selbstverständlich, dass man bei dem Thema leicht abstumpft. Gegen diese Abstumpfung wollen wir heute etwas unternehmen. Wir sprechen mit einer jungen Reporterin, die gerade aus Auschwitz zurückgekehrt ist und selbst von sich sagt, diese Reise hat mein Leben verändert. Ich begrüße Nadine Thiel, junge Reporterin, Journalistin, 25 Jahre alt. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Renato.
Du warst, wir haben es gerade eben schon gehört, mit dem Maximilian-Kolbe-Werk im Vernichtungslager Auschwitz. Wir möchten in der kommenden Stunde mit dir über deine Erfahrungen reden, was es für dich bedeutet hat, als junger Mensch, als junge Journalistin dahin zu fahren, wie du das erlebt hast und was das für dich persönlich gebracht hat. Jetzt haben wir uns vorher schon mal über das Thema unterhalten und du hast mir einen Satz gesagt, das ist eine Reise, die dich fürs Leben verändert hat. Kannst du mir das erklären?
Ja, plötzlich sieht man die Welt ganz anders. Ich bin diese Woche erst wieder zurückgekommen, nach Köln zurück, und plötzlich sieht die Welt ganz anders aus. Also die Dinge, die vorher irgendwie wichtig waren, die verschwimmen so ein bisschen. Man wird viel sensibler für Diskriminierung irgendwie und man macht sich einfach viel mehr Gedanken. Man strengt den Kopf plötzlich sehr viel mehr an, als ich das vorher getan habe.
Es ist ja so, der Zweite Weltkrieg, Auschwitz, die Vernichtung der Juden, das sind Themen, die wir, ich kann sagen, wir sind beide Mitte 20, in unserem Schulunterricht, mit denen wir konfrontiert wurden, wo uns jeder sagt, das ist etwas Schlimmes, was nie wieder passieren darf. Aber ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du sowas aus erster Hand erlebst oder mit Menschen sprichst, die das aus erster Hand erlebt haben, dass man da alles anders rangeht, dass das vielleicht ein bisschen realer wird.
Ja, auf jeden Fall. Also das war auch ganz sicher ein Grund für mich, da überhaupt teilzunehmen an diesem Projekt. Ich denke, wir hören wirklich so oft von diesen ganzen Verbrechen der Nationalsozialisten und wir verstehen auch, dass es wirklich schreckliche Sachen waren, aber irgendwie stumpft man auch ab. Man hat es eben alles schon so oft gehört und für mich war einfach wichtig, mich persönlich gegenüber von einem Zeitzeugen zu setzen und von ihm persönlich zu hören, was hat er erlebt, wie hat er das empfunden, um einfach auch diese ganze Geschichte für mich nochmal besser verstehen zu können.
Du bist mit einer Gruppe von jungen Journalisten dahin gefahren. Kannst du uns beschreiben, wie das war für dich?
Ja, auch da gibt es dann zwei verschiedene Erfahrungen, die ich eigentlich gemacht habe. Zuerst waren wir ja im Lager 1, eben nicht jetzt in der konkreten Vernichtungsstelle sozusagen. Und da hatten wir auch keinen Zeitzeugen und das alles war immer noch sehr, sehr unmöglich für mich. Also man muss dazu sagen, natürlich habe ich mich darauf vorbereitet. Ich habe sehr viel gelesen vorher, vor diesem Projekt, vor dieser Projektwoche nochmal. Ich habe mir Dokumentationen angeschaut, ich habe mit Freunden gesprochen, die schon in Auschwitz waren. Ich wusste, was mich dort erwartet. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo dann ganz viele Haare von Häftlingen aufgereiht sind, wo man weiß einfach, dass diese Haare benutzt wurden, um Teppiche daraus zu knüpfen oder Matratzen zu füllen. Und das war zum Beispiel so eine Stelle, da bin ich vorbeigegangen und wusste, das ist schrecklich, aber mir war nicht nach Weinen zumute. Es gibt trotzdem eine ganz tiefe Abgestumpftheit, die ich da empfunden habe, die mich auch ein bisschen erschrocken hat.
Woher kommt das, denkst du, diese Abgestumpftheit?
Ich denke tatsächlich, ich habe mich auch mit vielen Teilnehmern da unterhalten und die waren ganz ähnlich der gleichen Meinung. Wir hören so oft davon, dass es für uns irgendwie nicht normal wird, aber es ist irgendwie nicht mehr so grausam.
Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass es mal passiert ist, dass das irgendwann sich ereignet hat.
Ja, ich würde nicht sagen Selbstverständlichkeit, denn man weiß schon, dass es wirklich in dem Sinne, in diesem Ausmaß eine wirkliche Einmaligkeit war und das auch hoffentlich bleibt. Aber irgendwie, ja, diese Gewalt, das ist einem einfach bewusst, dass es sowas gibt. Man erschrickt nicht mehr so davor. Man hat irgendwie verstanden, dass es das einfach gibt.
Das war im Arbeitslager Auschwitz. Birkenau, Lager 2 ist dann das Vernichtungslager gewesen. Das habt ihr auch besucht.
Genau, das haben wir auch besucht und da wurden wir eben von einem Zeitzeugen begleitet. Und auch hier war meine Reaktion eigentlich eher ungewöhnlich. Manche von uns haben da geweint, als unser Zeitzeuge, das war Jacek Chiljenewicz, uns erzählt hat, wo er dort gearbeitet hat, wo er auch geschlagen wurde, wo die Menschen verbrannt wurden, wo sie vergast wurden. Da haben manche wirklich Tränen in den Augen gehabt und auch für mich war es da wieder so ein Moment, das hat mich zwar berührt, aber ich konnte wieder auch irgendwie nicht weinen darüber. Das lag zum Teil auch daran, dass, du hast es schon erwähnt, wir als junge Journalisten unterwegs waren und ich auch die ganze Zeit ein Aufnahmegerät dabei hatte und versucht habe, Jacek die ganze Zeit aufzunehmen. Und allein dieses Aufnahmegerät war ein großer Schutz vor diesen Emotionen, vor denen man Angst hat.
Das sagen ja auch immer zum Beispiel Kriegsfotografen, dass man durch diese Linse, die man schaut, in deinem Fall das Mikrofon, was du vor dir hast, oder die Aufgabe, die du hast, Töne zu sammeln, jetzt als Journalistin, da nochmal so ein Schutzschild aufbaut. Kannst du denn sagen, denkst du, du wärst da anders rangegangen, wenn du meinetwegen privat oder mit einem Bildungswerk irgendwie dahin gefahren wärst?
Ja, ich denke schon. Also ich denke, dann hätte man anders reagiert und tatsächlich habe ich ja auch anders reagiert, als wir dann zum persönlichen Zeitzeugengespräch gekommen sind.
Das ist eine Veranstaltung. Ihr seid eine Woche lang in Auschwitz gewesen. Das wurde veranstaltet durch das katholische Maximilian-Kolbe-Werk. Wie kam es überhaupt dazu? Wieso hast du dich entschlossen dazu, an dieser Reise teilzunehmen?
Ja, ich habe von dieser Reise erfahren, einfach durch einen E-Mail-Verteiler. Da war eben das Angebot für ein internationales Projekt, die Nahaufnahme 2013 nennt sich das. Und da wurde eben sozusagen damit geworben, dass junge Journalisten aus ganz vielen verschiedenen Ländern aufeinandertreffen und die Möglichkeit haben, in Oswiecim, also Auschwitz, auf Zeitzeugen zu treffen, mit denen zu sprechen und auch durch die Lager geführt zu werden.
Also im Vorhinein hauptsächlich journalistische Neugier, die dich bringt, da hinzufahren. Gehst du denn journalistisch anders damit um, als wenn du meinetwegen über irgendwelche Veranstaltungen oder irgendwas berichtest? Also fällt es dir schwerer, da objektiv damit umzugehen?
Also zuerst muss ich sagen, dass ich eigentlich, auch wenn es sich anhört, gar nicht unbedingt das journalistische Interesse zuerst hatte, sondern dass tatsächlich mein Interesse ein ganz persönliches war. Also mir war irgendwie doch bewusst, dass man so abgestumpft ist, dass auch mein Umfeld sehr abgestumpft ist, wenn man über diese ganzen Themen redet. Und deshalb wollte ich mich dem auch ein bisschen aussetzen und wollte einfach verstehen, wirklich, was da passiert ist. Ich wollte es einfach hören, um dann auch aktiv irgendwie was dagegen zu tun, wenn man wieder zu Hause ist.
Gegen diese Abstufung wollen wir heute was tun in unserer Sternzeit. Zeugin der Zeugen, Nadine, du hast mit Überlebenden des KZ Auschwitz in Auschwitz gesprochen. Wir möchten über dich reden, wir möchten mit dir reden, wir möchten über deine Erfahrungen reden, heute in der Sternzeit.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Ja, wir sprechen heute über ein ernstes, aber auf der anderen Seite auch sehr interessantes Thema. Es geht bei uns um die Erfahrung, die man macht, wenn man als junger Mensch nach Auschwitz, ins Vernichtungslager Auschwitz kommt. Nadine, du bist bei uns im Studio. Du bist gerade zurückgekommen von einer einwöchigen Journalisten-Studienreise ins Vernichtungslager Auschwitz und erzählst uns heute von deinen Erfahrungen. Du hast gerade eben schon gesagt, es ging los, eure Reise nach Auschwitz, dass ihr einen Rundgang durch das Vernichtungslager Birkenau und durch das Arbeitslager Auschwitz gemacht habt. Es ist jetzt etwas, was wir alle schon mal gesehen haben. Wir haben es in Dokumentationen gesehen, man sieht es in Spielfilmen. Ich würde trotzdem gerne von dir wissen, wie hast du das erlebt? Ihr seid mit dem Bus hingefahren oder wie lief das?
Nee, wir waren untergebracht ganz in der Nähe von der Gedenkstätte in dem Haus für Dialog und Gebet in Oswiecim.
Gibt es denn eine richtige Stadt Auschwitz? Also ist das ein Dorf? Wie stellt man sich das vor, wenn man nach Auschwitz kommt?
Ja, das hat uns ehrlich gesagt auch überrascht. Also tatsächlich, Auschwitz ist eine richtige Stadt. Ich glaube 40.000 bis 50.000 Einwohner. Und da, klar, natürlich hat jeder irgendwie so ein bisschen Verbindung auch zu dem Vernichtungslager, zur Gedenkstätte Auschwitz, weil entweder arbeitet der Onkel da oder man selbst war eben mit der Schule schon mal da. Aber da geht das Leben, der Alltag herrscht da ganz normal.
Das heißt, in Auschwitz gibt es Diskos, es gibt Einkaufszentren, es gibt Supermärkte, es gibt Kinos.
Genau, in Oswiecim gibt es Diskos. Die Polen legen auch großen Wert darauf, dass man, wenn man in Auschwitz ist, dann ist man in der Gedenkstätte und wenn man in Oswiecim ist, dann ist man eben in dieser Stadt.
Das heißt, das Vernichtungslager wird von den Polen aber trotzdem als Auschwitz bezeichnet, ja, mit dem damaligen deutschen Namen.
Genau.
Und ihr seid dann von eurem Unterbringungsort ins Arbeitslager, in die Gedenkstätte, ins Vernichtungslager gekommen.
Genau, das waren nur 5 bis 10 Minuten von uns weg. Wir haben einen deutschsprachigen Guide gehabt, der uns durch das Lager geführt hat und wir sind dann eigentlich von Block zu Block gegangen. Man muss sich vorstellen, da sind eben langgezogene Häuser, eben die als Blöcke bezeichnet werden, aus Backstein. Und eigentlich war es ein bisschen absurd, weil die Sonne hat geschienen, es lag super viel Schnee und es wirkte schon fast idyllisch. Natürlich war uns nicht so zumute. Ja, und so sind wir dann von einem Haus zum nächsten gegangen. In manchen, muss man sich vorstellen, gab es so eine Art Ausstellung, also Bilder von Gefangenen und auch ein paar Informationstexte, ein paar Zeitdokumente. In anderen wiederum war alles dann sehr authentisch. Also Woran ich mich zum Beispiel erinnere, und das hat mich auch sehr berührt, das waren die Stehzellen. Das sind kleine Zellen, ungefähr 60 mal 90 Zentimeter groß, die vollkommen im Dunkeln sind. Ganz oben gibt es nur ein kleines Luftloch sozusagen und unten krabbelt man wirklich rein wie durch so eine Katzenklappe. Also die ist wirklich winzig. Und da mussten eben Häftlinge zur Strafe, mussten dann dort stehen. Und zwar bis zu 7 Wochen, hat uns der Guide erzählt. Und das war, also wenn man diese Zellen sieht, das ist einfach unglaublich. Ich habe plötzlich gesehen, wie ich auf allen Vieren da reinkrabbel. Und mir wurde richtig schlecht. Also es war wirklich eklig. Und auch manchmal bis zu 4 Leute in so eine kleine Zelle rein. Das kann man sich echt nicht vorstellen, was man da erlebt.
Jetzt möchte ich mit dir sprechen über den ersten Moment. Wie ist das, wenn man quasi diese Schwelle überschreitet? Ich vermute, es hängt da immer noch dieses bekannte Schild, Arbeit macht frei. Mhm. Wie ist das, wenn man quasi diese Schwelle überschreitet? Bekommt man dann ein mulmiges Gefühl im Magen? Geht man das eher mit Interesse an? Wie ist das?
Man denkt, so, jetzt bin ich also in Auschwitz. Das denkt man. Und danach stellt sich, zumindest bei mir, hat sich ganz wenig eingestellt. Also ich habe irgendwie schon angefangen zu reflektieren, bevor ich überhaupt was gesehen habe. Man ist nicht wirklich berührt in dem Sinne, dass man weinen möchte. Man weiß, es ist grausam und natürlich geht es einem noch irgendwie nicht gut. Aber man kann auch nicht weinen, weil man hat das alles schon so oft gesehen. Gerade dieses Tor Arbeit macht frei oder die Todeswand, wo eben sehr viele Häftlinge einfach erschossen wurden. Das alles hat man schon gesehen, wenn man sich ein bisschen darauf vorbereitet hat, hat man in der Schule gelesen. Es lässt einen erstaunlich kalt.
Das war das Lager 1. Du warst aber eben auch in Auschwitz-Birkenau. Wie war das in diesem Lager 2, dem Vernichtungslager?
Ja, Birkenau war tatsächlich anders. Also man muss sich vorstellen, wenn man da hinkommt, Birkenau ist ganz weit. Also man
ist das denn in dem gleichen Komplex wie das Arbeitslager oder liegt das nochmal entfernt?
Nee, das liegt entfernt. Da sind wir auch mit dem Bus hingefahren. Also okay. Sind wir nicht zu Fuß hingegangen. Das liegt entfernt und es ist tatsächlich einfach eine riesengroße Fläche. Ich kann es jetzt nicht sagen, aber wie groß es genau war, aber es war eine riesengroße Fläche. Man wird praktisch total orientierungslos, wenn man da sitzt, wenn man da steht. Man sieht links und rechts eben langgezogene Baracken, Häuser und fühlt sich erstmal sehr verloren. Man muss dazu sagen, also es war wirklich sehr, sehr kalt, minus 16 Grad. Wir haben allesamt gefroren und geschlottert und überall diesen Schnee zu sehen, also eigentlich war alles nur weiß vom Schnee und braun von den Backsteinhäusern. Da hat man so richtig diese Weite gespürt und man hat eben auch diese Kälte noch viel mehr gespürt. Man hat sich wirklich einfach nur gedacht, oh Gott, wie konnten die Leute hier nur einen einzigen Tag überleben, nur mit Lumpen an.
Aber war wahrscheinlich nochmal eine andere Erfahrung als in dem Arbeitslager, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Birkenau hat schon näher berührt. Das lag allerdings auch daran, dass wir hier durch Birkenau mit einem Zeitzeugen durchgegangen sind. Mhm. Also wir haben einfach aus erster Hand gehört, was da auch passiert ist. Er hat uns die Stellen gezeigt, wo ja Waggons angehalten sind, voll mit Juden, die dann direkt in die Gaskammern rein sind und danach verbrannt wurden. Man hat uns, also unser Zeitzeuge Jacek Ciljanowicz hat uns gezeigt, wo er selbst gelebt hat, wo er geschlafen hat über ein Jahr lang. Das alles haben wir da gezeigt bekommen.
Was sind das für Geschichten, die der dir da so erzählt? Was erfährst du über dieses Vernichtungslager?
Ganz viele verschiedene Sachen. Also zum einen war es vor allem so bei Jacek Ciljanowicz. Also er ist Pole und war dort als nicht als jüdischer Häftling, hatte also deshalb noch mehr Privilegien, wie wenn man eben Jude war. Und er hat ganz grausame Geschichten erzählt, hat gleichzeitig auch immer wieder betont, dass er ganz viel Glück hatte. Er hat erzählt, wie er bestimmte Gebäude selbst mit aufgebaut hat als Zwangsarbeiter. Also die Sauna, dieser Raum, wo die Menschen, die Häftlinge dann reinkamen, wo ihnen die Haare abrasiert wurden, wo sie entlaust wurden, ihre Klamotten entlaust wurden, wo sie dann geduscht wurden mit entweder eiskaltem Wasser oder richtig heißem Wasser. Und dann mussten sie trocknen im tiefsten Winter bei offenen Fenstern. Solche Dinge hat er erzählt. Er hat auch persönliche Schicksale erzählt. Er hat erzählt, wie er damals mitbekommen hat, dass einer, der auch in seiner Baracke geschlafen hat, sich eine Ration Brot zu viel abgeholt hat. Und daraufhin wurde er dann von 2 anderen Häftlingen, Jacek sagte, es wären 2 Mörder gewesen, verschlagen wurde. Wirklich mit einem Stock so lange, bis Fetzen der Unterhose an der Wand hingen. Also wirklich ganz grausam. Und solche Sachen hat er gesehen, weil sie hinschauen mussten. Und es hat eben so variiert zwischen Er hat immer so einerseits ein normales Leben dargestellt und andererseits immer diese Grausamkeiten dazwischen gespickt.
Ich kann mir vorstellen, das ist nochmal was ganz anderes, wenn man sowas wirklich von jemandem erzählt bekommt, als wenn man es eben in einem Buch liest oder im Fernsehen sieht, in irgendeiner Reportage. Wie gehst du damit um, wenn dir das erzählt?
Also währenddessen hatte ich gar keine Zeit, das irgendwie groß zu reflektieren.
Das ist erst hinterher gekommen?
Ja, eigentlich schon. Es kommt immer noch. Also Ja. Vor allem ganz krass war einfach der Moment, als ich wirklich dann nach Hause kam, in meine Wohnung und mein Freund auch da war und ich einfach in Tränen ausgebrochen bin und ihm erzählt habe, was mir da erzählt wurde. Und da war auch zum ersten Mal, dass ich wirklich richtig losweinen konnte. Ich habe davor schon mal geweint, während ich in Auschwitz war, in Auschwitz-Cham. Aber da ist wirklich alles so ein bisschen gesagt und da hat man auch wirklich erst richtig verstanden, was einem da erzählt wurde.
Wir sprechen gleich weiter mit dir. Vorher hören wir noch den Pimp My Prayer von dir, was du aus dieser Erfahrung nimmst, vielleicht auch Positives. Gleich geht's weiter.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
Die Verantwortung des Einzelnen wird dann kleiner, wenn jeder sie auf sich nimmt. Zu diesem Schluss bin ich in der vergangenen Woche gekommen.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Die Sternzeit heute mit Renato Schlegelmich und ich sitze nicht alleine im Studio. Ich habe eine Gästin. Nadine Thielen ist bei uns zu Besuch. Wer die Nadine schon mal gehört hat, hat sich nicht getäuscht. Die Nadine ist Sternzeit-Reporterin bei uns. Also kein Zufall, dass sie bei uns sitzt. Heute aber als Interviewgast zum Thema Auschwitz. Unsere Sendung heißt Zeugin der Zeugen, aus dem Grund, weil sie als junge Journalistin eine Woche lang in Auschwitz war und uns heute von diesem Erlebnis berichtet. Wer jetzt einen Kalender vor der Nase hat, der sieht, dass der Auschwitz-Gedenktag, der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar ist. Heute haben wir es allerdings schon den 16. Februar, was den einfachen Grund hat, dass wir diese Sendung Ende Januar aufgezeichnet haben, in der Woche, wo Nadine aus Auschwitz zurückgekehrt ist, damit ihre Erinnerungen, ihre Erlebnisse möglichst authentisch rüberkommen. Nadine, sag uns bitte nochmal kurz, was du gerade im Pimp My Prayer gesagt hast.
Die Verantwortung des Einzelnen wird dann kleiner, wenn jeder sie auf sich nimmt.
Das ist ein Satz, wo man erstmal drüber nachdenken muss. Die Verantwortung des Einzelnen wird kleiner, wenn jeder sie selbst auf sich nimmt. Was meinst du damit?
Ja, das ist was mir einfach total bewusst geworden ist in dieser Woche in Auschwitz. Ich bin einfach der Meinung, dass jeder eine Verantwortung hat. Also was da passiert ist in Auschwitz, überhaupt während des nationalsozialistischen Regimes, welche Verbrechen da begangen wurden, die konnten nur passieren, weil ganz viele Leute sich ja ihre Verantwortung abgegeben haben. Ich meine, man hört immer wieder dieses Argument, wir haben nur Befehle befolgt, wir haben nichts wirklich aktiv getan, wir waren nur passiv. Also ich glaube, jeder von uns hat eine Verantwortung. Und die haben wir auch heute noch. Es gibt so viel Diskriminierung, ob das jetzt Fremdenhass ist, ob das Diskriminierung von Frauen ist, von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Das passiert einfach ständig und das passiert auch heute noch. Und genau da muss man aufpassen, da muss jeder sich einfach an die eigene Nase packen und sagen, hey, also ich mache da nicht mit, ich habe einen eigenen Kopf, ich kann ihn anstrengen, ich kann mitdenken und ich sehe, wenn jetzt gerade was nicht richtig läuft. Und die Verantwortung, die habe ich ganz klar für mich, das habe ich ausgemacht für mich, dass ich diese Verantwortung auf mich nehme und ich freue mich, wenn jeder andere sie auch auf sich nimmt, denn dann ist diese Verantwortung nicht mehr so groß.
Gleich reden wir darüber weiter nach dem nächsten Lied.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Zeugin der Zeugen, heute bei uns zu Besuch im Studio Nadine Thielen, als junge Reporterin in Auschwitz gewesen, vergangene Woche. Reporterin ist das richtige Stichwort. Du bist nämlich nicht einfach bloß als normaler, privater Mensch hingegangen. Du hast dir ein Mikrofon mitgenommen. Du hast selbst mit Häftlingen in Auschwitz gesprochen. Du hast mir jetzt drei Töne mitgebracht von diesen Menschen, oder ich glaube von einem Menschen, die das alles verdeutlichen. Wen hören wir da gleich?
Wir hören gleich Jacek Czuljanowicz. der eben als junger Mann, ich glaube, er war 17 Jahre alt, in Auschwitz gefangen war. Jacek war von 43 bis 44 in Auschwitz eben Gefangener, wurde dann auf 2 Todesmärsche geschickt. Das heißt, er ist zum Teil ja einmal 4 Tage lang ohne etwas zu trinken, ich weiß nicht, von Polen nach Deutschland gegangen, war dann auch nochmal in Deutschland im Konzentrationslager und wurde dann, wenn ich ihn richtig verstanden habe, auf seinem 2. Todesmarsch, wo ihm eben wieder so eine Tortur bevorstand, befreit. Da kamen dann die Alliierten.
Wurde befreit, hat es natürlich geschafft, das zu überleben, sonst könnten wir ihn jetzt nicht hören. Was ist das für ein Mensch? Was hast du für einen Eindruck von dem bekommen?
Ja, was ist das für ein Mensch? Also zum einen habe ich das Gefühl, dass er auf jeden Fall so eine gewisse, ja, so eine Aufgabe darin sieht, davon zu erzählen, was er erlebt hat. Eben auch, weil er nie wieder möchte, dass es passiert. Er ist jetzt mittlerweile 86 Jahre alt, also selbst wenn es nochmal passiert, wird er es wahrscheinlich nicht mitkriegen. Und trotzdem ist ihm das einfach sehr, sehr wichtig, da auch eben vor allem auch die Jugend zu sensibilisieren und zu sagen, hey Leute, ihr müsst darauf aufpassen, das ist jetzt eure Verantwortung. Er war unheimlich charmant, also so haben wir ihn wirklich ständig erlebt, also hat immer einen Stuhl gebracht mit seinen 86 Jahren, hat er einen Stuhl hingestellt, damit man sich hinsetzen kann und war sehr freundlich, sehr, sehr herzlich und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass er manchmal sehr traurige Augen hatte. Ich weiß nicht, ob man sich sowas einredet, wenn man auf einen Zeitzeugen trifft, aber ich habe ihn gesehen und man hat diese Augen gesehen und vielleicht auch, wenn man es wusste, aber man hat einfach gesehen, dass da viel Schreckliches passiert ist.
Und worüber hast du dann genau mit ihm gesprochen?
Also eigentlich hat Jacek hauptsächlich erzählt. Er hat uns ja, was wir schon erzählt haben, er hat uns ja durch das Lager Birkenau geführt. Und da hat er uns vor allen Dingen gezeigt, wo er eben gearbeitet hat, wo schlimme Dinge passiert sind. Er hat auch viele Dinge erzählt, die als Gerüchte durch das Lager gingen. Ja, und zum Beispiel sind wir da auch an der Stelle stehen geblieben, wo eben ein Graben war, wo die ganzen, die ganzen Häftlinge, die dann vergast wurden, sich nackt ausziehen mussten und sich an den Graben stellen mussten und denen einfach alles abgenommen wurde.
Haben Sie das gesehen oder mitbekommen, wenn sich hier Menschen?
Wenn ich hier gearbeitet habe oder da, dann habe ich die Leute gesehen, die runtergegangen sind, aber nicht mehr. Habe ich gewusst, was mit denen passiert ist? Natürlich. Wie jeder von uns habe ich es gewusst. Den Rauch. So ein stinkender Rauch, den habe ich immer noch in der Nase. So etwas muss man erlebt haben.
Das sind harte Worte. Man muss dazu sagen, Jacek hat zu dir auf Deutsch gesprochen. Wir haben aber aus Verständlichkeitsgründen Kollegen von uns gebeten, das nochmal nachzusprechen, was er da gesagt hat. Man muss das erlebt haben. Und er hat eben versucht, das euch nahezubringen, obwohl ihr das eben nicht miterlebt habt.
Genau, aber was er auch gesagt hat, und das hat mich ziemlich berührt, er hat einmal zu uns gesagt, ihr werdet es nie verstehen, denn ihr wart nicht dabei. Und dieses Gefühl bleibt auch zurück. Also ich habe ja gesagt, ich bin da hingefahren, um einfach mehr zu verstehen. Und ich habe eine ganze Menge mehr verstanden. Aber ich weiß, dass es immer noch ganz, ganz viel gibt. Was ich vielleicht auch nie verstehen will, denn ich will einfach nicht, dass sowas nochmal passiert.
Was sind das denn für Sachen, die du vorher nicht verstanden, aber jetzt verstanden hast?
Ich habe schon gewusst, warum man uns immer wieder erzählt, was damals passiert ist, dass man das eben in Geschichtsbücher schreibt, dass man Ausstellungen dazu eröffnet, Bücher dazu veröffentlicht und so weiter und so fort. Das habe ich natürlich gewusst, weil man eben nicht will, dass es wieder passiert. Trotzdem, was ich, glaube ich, erst jetzt wirklich verstanden habe, ist, dass diese Gefahr, dass es wieder passiert, aber da ist. Ich bin zwar nur auf sehr tolerante Menschen gestoßen, die ganz sicher alles dagegen tun werden, dass es nochmal passiert, weil sie sich eben mit dem Thema Nationalsozialismus oder generell Totalitarismus beschäftigen. Aber ich habe da erst verstanden, dass diese Menschen auch einfach noch da sind. Also das weiß man natürlich, aber man sitzt in der Bahn und man fährt mit alten Leuten in der Bahn und die haben vielleicht diesen Nationalsozialismus miterlebt. Die haben vielleicht mitgemacht oder die waren Opfer davon. Und das sind Sachen, die man im Alltag total vergisst. Man tut immer so, als ob das Geschichte wäre. Aber das ist keine Geschichte, das ist auch Gegenwart. Und das wird auch Zukunft sein und das ist das Wichtige.
Das ist nicht das Einzige, was er dir erzählt hat. Du hast uns noch weitere Töne mitgebracht. Was hören wir als Zweites?
Das Zweite war in einem persönlichen Zeitzeugengespräch. Also man muss sich vorstellen, nachdem wir durch Birkenau gegangen sind, ein paar Tage später, hat Jacek sich auch nochmal Zeit genommen und hat uns, also einer Gruppe von Deutschen, nochmal persönlich erzählt, was er dort erlebt hat. Und ich habe ihm dann die Frage gestellt, ob er nicht einmal auch darüber nachgedacht hat, zu fliehen. Denn das wäre so für mich das Logischste gewesen, dass wenn ich wirklich so eine Unterdrückung erlebe, dann will ich natürlich da raus. Und er hat gesagt, dass er nie daran gedacht hat, weil es unmöglich war. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt, die mich das hat verstehen lassen, warum.
Und einmal sind zwei
geflohen. Einmal sind zwei geflohen und noch am gleichen Tag kamen die Leichen zurück ins Lager. Die Gesichter waren zu Brei geschlagen. Als die zwei weggelaufen waren, haben sie eine Schulklasse geholt, vielleicht 13, 14 Jahre. Einer hat einen Knüppel in die Hand bekommen. Die Kinder haben die zwei Flüchtlinge gefunden und sie totgeschlagen. 13-jährige Kinder haben alte Leute totgeschlagen.
Aber das ist so ziemlich das Heftigste, was man sich vorstellen kann. Ich bin persönlich auch jetzt ziemlich platt von dem, was ich da gehört habe. Trotzdem ist es wirklich real passiert. Es geht nicht um einen Spielfilm, sondern das ist wirklich passiert. Ich glaube, dass wir dich aber nochmal ganz anders mitgenommen haben, weil er dir das persönlich erzählt hat.
Ja, ich denke schon. Es ist schade, dass es dieses Persönliche anscheinend auch braucht, um nochmal viele Sachen einzusehen. Aber natürlich ist es was anderes. Eben das, was ich eben gesagt habe, dieses Bewusstsein, dass diese Menschen noch leben. Dass zum Beispiel auch diese Schulklasse, diese Kinder, die diese zwei Häftlinge wirklich so zerschlagen haben. Also Jacek hat gesagt, die hatten kein Gesicht mehr, da war nur noch Fleisch. Dass diese Menschen wahrscheinlich auch noch leben. Vielleicht haben sie das verdrängt, was damals passiert ist. Das ist es, was einem bewusst wird. Wenn jemand, der lebt, dir erzählt, dass das passiert ist, dann weißt du, okay, das ist einfach real.
Was mich interessiert, du bist ja nicht der erste Mensch, dem der das erzählt hat. Der ist jetzt, du sagst 86, die Geschichte ist knapp 70 Jahre her. Denkst du oder hast du den Eindruck gehabt, dass der das alles wie so ein Tonband runterrasselt? Oder ist das etwas, was, also ich meine, wenn man es 50 Mal erzählt hat, wird es vielleicht irgendwann zum Automatismus. Aber andererseits kann man sich es nicht vorstellen, dass so eine Geschichte man als Automatismus einfach runterrasselt. Also wie hat der das erzählt? Wie kam dir das vor?
Ja, also manchmal hatte man ein bisschen das Gefühl. Das lag aber nicht jetzt an Jaceks Erzählweise, sondern man wusste einfach, er hat da auch sehr viele Fakten eingestreut, die er selbst mal nachgelesen hat. Zum Beispiel, dass 6 Millionen Juden gestorben waren. Das konnte er nicht live erleben. Dafür war er war nicht die ganze Zeit in Auschwitz, sondern nur ein Jahr. Da war schon irgendwie klar, er hat diese Geschichte schon öfter erzählt. Er hat auch einen sehr klaren roten Faden gehabt. Der hat angefangen, als er eben verhaftet wurde und hat auch da geendet, als er wieder befreit wurde. Und ich denke, da muss man sich schon Gedanken machen, wenn man eine Geschichte so chronologisch erzählt. Aber gerade diese Nachfragen, und das sind eigentlich auch die beiden O-Töne, die wir gehört haben, das waren Nachfragen. Und genau da hat man gemerkt, da kommen noch ganz andere Sachen. Also es war trotzdem authentisch und es wäre auch noch authentisch gewesen, wenn die Nachfragen nicht gewesen wären. Aber gerade an dieser Stelle hat man gemerkt, dass es vielleicht gar nicht geht, 100%ig automatisch sowas zu erzählen.
Das sind ziemlich harte Sachen, über die wir hier sprechen, sage ich jetzt so ganz ehrlich. Wir möchten aber jetzt nicht auf einer depressiven Note enden. Gibt es denn auch irgendwas Positives, was du von ihm gehört hast, was du aus dieser Erfahrung mitgenommen hast?
Positiv ist auf jeden Fall diese Art, wie er damit umgeht. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass er keinen Hass in sich hegt. Und er hätte wirklich einen Grund dazu, bei dem, was er erlebt hat. Und das hat er auch erzählt.
Für euch das Wichtigste ist,
dass kein Krieg, kein Hass mehr kommt. Das ist gut heute. Es ist 70 Jahre her und wir alle in Europa leben frei, ohne Krieg, ohne Hass. Ob ihr jetzt Deutsche seid oder nicht, für mich seid ihr normale Menschen. Ich habe keinen Hass, dass ihr aus einer anderen Nation seid. Warum auch? Wir sind doch alle Menschen.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Wir sprechen über den Holocaust, wir sprechen über das Vernichtungslager Auschwitz. Zeugin der Zeugen heißt die Sendung. Wir haben Nadine Thelen im Studio, die als junge Journalistin vergangene Woche in Auschwitz war. Wenn man über den Massenmord der Nazis an den Juden spricht, wenn man über den Völkermord allgemein spricht, wenn man über die Verbrechen spricht, die während des Zweiten Weltkrieges passiert sind, dann stellt sich für viele Menschen immer wieder die Frage, wie konnte Gott sowas zulassen? Das will ich dich jetzt natürlich nicht fragen, ich will jetzt von dir da keine Antwort drauf haben, aber ich möchte gerne von dir wissen, wie gehst du spirituell mit dieser Situation, mit diesen Erlebnissen, mit diesen Erfahrungen, die du in der vergangenen Woche gemacht hast, um? Was tut das mit dir? Was tut das vielleicht sogar mit deinem Glauben?
Tatsächlich ist da was ganz, ganz Spannendes passiert. Und zwar waren wir, bevor wir noch ins Lager gegangen sind, in einer Kunstausstellung, in einer Kirche, in der Krypta. Da hat ein ehemaliger Auschwitz-Häftling, nämlich Marian Kolodziej, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ganz viele Bilder gemalt, mit Bleistift gezeichnet, eben die ganze Krypta voll. Und da gab es ein Bild, das hat mich unheimlich berührt. Nämlich, man muss dazu sagen,
dass manche Häftlinge eben auch bestraft wurden durch eine relativ grausame, ja durch eine sehr grausame Art. Nämlich ihre Hände wurden in einen Pfahl gebunden, nach hinten. Und sie wurden dann einfach so hängen gelassen. Und dabei sind wirklich schreckliche Sachen passiert. Also die sind ohnmächtig geworden oder die Kapseln der Schultern sind gerissen. Und Marian Kolodziej hat wohl gesagt, dass es eine der schlimmsten Strafen war, die es im Lager gab. Und er hat ein Bild gezeichnet, wo er selbst da hängt mit einem Arm in diesem Pfahl und Jesus ihn trägt. Und wir wurden durch diese Führung mit einem Pfarrer, also ein Pfarrer führte uns durch diese Führung und er hat uns gesagt, dass Marian Kolodziej gesagt hat, in diesen Momenten hat er gemerkt, Jesus ist da. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Antwort. Natürlich sind Fragen im Raum, wie konnte sowas passieren? Und trotzdem, er hat seinen Glauben dadurch nicht verloren. Er hat gesagt, er war trotzdem da. Er war neben mir und er hat mich gehalten in diesen schweren Zeiten. Und das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Und auch für alle weiteren Situationen, die irgendwann mal kommen werden in meinem Leben, wo ich weiß, es wird sehr, sehr schwer, diese Kraft, die hoffe ich mir da bewahren zu können.
Das sieht man ja auch an Menschen wie Dietrich Bonhoeffer oder eben Maximilian Kolbe, die in den Vernichtungslagern in den Tod gegangen sind, im starken Glauben. Hat das denn auch was an deiner Persönlichkeit, also an dir verändert, diese Erfahrung?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, ich muss noch herausfinden, was das alles verändert hat. Aber eine Sache, die mir auf jeden Fall schon aufgefallen ist, einfach dieser Umgang auch ein bisschen mit Autoritäten. Also ich kann schon von mir behaupten, dass ich immer sehr akkurater bin, wenn mir irgendeine Autorität sagt, was ich zu tun habe, dann nehme ich das schon mal so hin. Ich hinterfrage auch mal kritisch, aber vielleicht nicht so oft, wie ich es manchmal tun sollte. Und ich glaube, dass diese Sache eben auch passiert ist, diese ganzen Verbrechen der Nazis sind auch deshalb passiert, weil man einfach gemacht hat, was einem gesagt wurde und nicht hinterfragt hat. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, auch kritischer zu sein. Ich denke, dass viele von uns einfach doch eigentlich immer wissen, wie sie sich verhalten sollen, dass sie da schon ein ganz gutes Gespür für haben. Und man manchmal sich so ein bisschen aus dieser Verantwortung stiehlt, da kommen wir wieder zum Punkt Verantwortung. Und das habe ich einfach schon gemerkt, dass ich da nicht mehr so ganz leichtgläubig bin, sondern erstmal frage, macht es jetzt wirklich Sinn, was mir jetzt diese Person gesagt hat, zum Beispiel in der Uni, ein Professor, oder sagte das jetzt einfach, weil er mich nicht ganz verstanden hat. Und das habe ich schon bereits in der Uni feststellen können, dass ich da nicht mehr so blauäugig reingehe.
Also man könnte quasi als Tenor aus dieser ganzen Erfahrung, die du gemacht hast, sagen, man sollte seinen eigenen Kopf bewahren, man sollte selber nachdenken, egal in welcher Lebenssituation.
Ja, genau.
Nadine, ich danke dir herzlich, dass du heute zu uns gekommen bist, dass du so ehrlich und offen über deine Erfahrung gesprochen hast, in der gleichen Woche, wo du noch zurückgekommen bist. Vielen Dank.
Gerne.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de Domradio Sternzeit. Abgehört.
35 Jahre alt, aus der Schweiz. Merkmale, lange rote Haare und eine Mörderstimme. Jasmina Hunzinger ist die Tochter einer Chansonsängerin, seit Kindheitstagen mit anspruchsvollem Singen vertraut, in vielen Ensembles und Chören aktiv gewesen, aber ihre Eltern wollten sie zunächst fernhalten von der Musik. Was Anständiges sollte Jasmina lernen? Erst Friseurin, dann Bürokauffrau. Schluss damit war dann im Jahr 2001. Jasmina ging nach Deutschland und wollte freischaffende Künstlerin sein. Ein Jahr später erschien ihr Debütalbum. Bis zum nächsten dauert es dann allerdings 4 Jahre, bis zum dritten dann fast 7 Jahre. Es erscheint jetzt Anfang März und heißt True. Das Wort soll die Art von Jasmina auf den Punkt bringen. Sie ist echt, lässt sich nichts mehr vormachen und macht auch musikalisch keine Abstriche von ihren Vorstellungen. My Heart is on Fire singt sie kräftig rockend auf unserem Sampler, den Sternzeit-Hits. Beim neuen Album sind es orchestrale Bretter, dramatische Flächen, die einem entgegenschwappen. Und trotzdem setzt Jasmina ihre monströse Stimme nochmal obendrauf und zeigt alles, was in ihr steckt. Ihre Musik ist also keine leichte Kost, eher dauerdramatisch und eindringlich. Sie springt mit ihrer Stimme durch die Oktaven, als wäre das alles völlig leicht. Im Song Solid Ground besingt sie ihr Sehnen nach Verlässlichkeit und Beständigkeit. Anfang März spricht sie darüber bei der Evangelisationsveranstaltung Pro Christ in der Stuttgarter Porsche Arena. Musikalisch verpackt klingt das Ganze dann so. Solid Ground von Jasmina Hunzinger.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Domradio Sternzeit. Christina aus Pristina. Der Weg zu Gott ist gespickt mit 1000 Fragen.
Bin ich letztes Wochenende krank gewesen? und wollte ich nicht krank machen andere Leute in Kirche und bin ich geblieben deshalb zu Hause. Habe ich mir Gottesdienst im Fernseher angeschaut. War evangelischer Gottesdienst von Nordsee. War schönes Gottesdienst, musste ich nur stocken, denn als Pfarrer gesagt hat, Evangelium nach Matthäus, dachte ich, sind Evangelisten evangelisch? Gibt es sie schließlich auch in katholisches Kirche? Als ich gehen wollte in Küche, um zu kochen Mittagessen, kam ein Licht aus dem Himmel und eine Stimme, die hat zu mir gesagt,
ach Christina, die Evangelisten sind gleich wichtig für die evangelische Kirche und die katholische Kirche. Als sie lebten, gab es nur eine Kirche, also kann man nur sagen, dass sie Christen waren. Die vier Evangelisten, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, heißen Evangelisten, weil sie jeder ein Evangelium geschrieben haben. Und Evangelium kommt aus dem Griechischen und heißt frohe Botschaft. Markus, Matthäus, Lukas und Johannes haben jeder über das Leben Jesu geschrieben, weil sie den Menschen mitteilen wollten, dass Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat. Und sie alle empfanden das als frohe Botschaft.
Ach, dann, ich bin jetzt beruhigt. Evangelisten heißen so, weil sie geschrieben haben über Jesus Leben. Werde ich schreiben auch über Jesus Leben, denn finde ich es ungerecht, dass es nicht gibt Evangelistin.
Christina aus Pristina.
Tja, 2 Stunden Sternzeit gehen zu Ende. Wir haben gesprochen über das Vernichtungslager Auschwitz. Ich hoffe, ihr fandet das genauso interessant, wie wir das fanden. Die Sendung gibt es nochmal zum Nachhören im Internet auf domradio-sternzeit.de. Da gibt es dann auch den Podcast zum Runterladen. Besucht uns auch mal auf unserer Facebook-Seite, facebook.com/domradio-sternzeit. In der nächsten Woche geht es bei uns weiter. Da sind wir zu Gast auf der christlichen Musikmesse Promikon. Ich bin Renato Schlegelmilch, danke euch fürs Zuhören und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit